Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wenn ein Mann eine Aufgabe ebenso gut erledigt wie eine Frau, dann sollte er auch ebenso viel bezahlt bekommen. Ein Zitat der Theater- und Filmschauspielerin Celeste Holm. Sie bekam 1947 einen Oscar als Nebendarstellerin und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ja, die Oscars, da hast du gerade ein Fass aufgemacht mit diesem Zitat, weil die diesjährigen Oscars waren ja ähnlich wie die Berlinale zum Teil bedrückend. Ich fand es eine sehr peinliche Veranstaltung und wir könnten auch über den Täterfilm Zone of Interest reden. Also die Sandra Hüller hat leider keinen Oscar gekriegt, außer der Film The Zone of Interest, als bester internationaler Film oder fremdsprachiger Film, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die Oscars, ich finde es schön, dass sie das im Zitat die Frau einfach umgekehrt hat. Wenn ein Mann etwas so gut kann wie eine Frau. Sehr schön. Vielen Dank für das Zitat. Was hast du heute mitgebracht?
Ich habe was ganz Absurdes mitgebracht. Also eine gute Nachricht, die uns aber trotzdem sehr nachdenklich machen sollte. Stell dir vor, wir haben das Jahr 2024 und im Jahr 2024 kommt es zum ersten Mal vor, dass eine Frau Aufsichtsratsvorsitzende eines Erstligisten der deutschen Bundesliga wird. Tanja Gönner wird Aufsichtsratsvorsitzende des VfB Stuttgart zum allerersten Mal. Es ist unglaublich, oder?
Ja, unglaublich, vor allem auch deshalb, weil du hier auf eine Chinesisch Sprechende triffst, mit der du Deutsch redest. Also erklär schnell das Umfeld. Also es ist zum ersten Mal eine Frau in einer wichtigen Position, habe ich das richtig verstanden?
Als Aufsichtsratsvorsitzende. Ja. Ne? Also wir sprechen über Fußball, ein Bereich, wo ich wahnsinnig kompetent drin bin, aber immer wieder darüber sprechen will und sprechen muss, weil Fußball wahnsinnig politisch ist.
Also wir machen wir nur, das auch in der Deep Podcast.
Auch wenn es uns beiden manchmal ein bisschen zu viel wird und zu doof ist, sind wir ehrlich. Ne? Aber gucken wir Tagesschau, Fußballberichterstattung nimmt ein Drittel jeder Tagesschau-Sendung ein.
You're absolutely right,
in jeder Tageszeitung ist Fußball, 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 aber nie mit dem Aspekt Machtsystem, Geldsystem. Und selbstverständlich, also es ist ein bisschen wie beim Karneval, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Die großen, ehrwürdigen Karnevalsvereine in Köln sind nach wie vor frauenfrei qua Satzung. Und es geht eben nicht um rote Nasen und Konfetti werfen. Ne? Das hat Männer noch nie interessiert, sondern um Netzwerk, um Macht, genau. Um Geld. Und drum ist es hochpolitisch, wenn es 2024 zum ersten Mal der Fall ist, dass eine Frau, Tanja Gönner, Aufsichtsratsvorsitzende wird in der ersten Bundesliga. Ja, was und schlicht und ergreifend, es geht hier um die Aufsicht über ein Millionenunternehmen.
Genau, ja. Das ist entscheidend. Und das ist sexistische Enteignung pur, dass die letzten Jahrzehnte die Frauen einfach aus diesem Macht- und Netzwerkbereich und dem wichtigsten Bereich eigentlich der Unterhaltungsindustrie ausgeschlossen wurden und auf ihre dekorative Funktion hingewiesen wurden.
Das wäre auch ein Job, der dir gut stehen würde, finde ich. Aufsichtsratsvorsitzende
absolut,
des FC
absolut.
Bayern München.
Ja, absolut. Also, da muss ich sagen, da wird eher, es kommt mir kein guter Vergleich in den Sinn, aber sehr nett, das fände ich sehr attraktiv. Ich habe auch Good News, Tinder ist out, gemäß einer neuen Studie und auch gemäß dem Aktienwert von Tinder. Tinder, also das Beziehungsnetzwerk auf Wisch und Weg in der Digitalität der Zoomers und Millennials, eines der meistgebrauchten Begegnungsplattformen. Es gibt ja mittlerweile auch viel bessere Bumble für Frauen. Dann gibt es noch Hinge, also für die Intellektuellen, wo du auch politisch eingeben kannst, deine Präferenzen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sind alle diese digitalen Dating-Plattformen am Absinken und das sind gute Nachrichten, denn auch die junge Generation will offensichtlich sich verlieben und auch quasi mehr verbinden, Verbindlichkeit zeigen in der realen Welt. Das ist, ich habe mich nicht groß damit beschäftigt, muss ich ehrlich zugestehen. Ich wollte einfach eine gute Nachricht bringen, die ich gut so interpretiere.
Ich hoffe, also das ist eine Nachricht, die total Hoffnung macht. Ich habe just letzte Woche mit einem Freund darüber gesprochen und wir waren beide der Meinung, dass wir unsere Partnerin in seinem Fall, Partner in meinem Fall, beide nicht kennengelernt hätten, hätten wir im Internet nach denen gesucht. Never ever. Ne? Ja, also das hätte mich gar nicht angesprochen. Und das macht natürlich auch etwas mit, also es ist ja, macht ja den Menschen schon auch zu einem Produkt, wenn ich so für mich formuliere, was ich suche. Ne? Also Haarfarbe, Augenfarbe.
Ja, ja. Also ich eben was, deshalb.
Auch politische Ausrichtung. Ja, ne?
Genau, also dass du nicht aus dem Filterbubble kommst. Ja. Ich muss sagen, ich habe ganz viele Bekannte, vor allem unter den Studierenden, die ihre große Liebe übers Netz gefunden haben. Und auch Leute in meinem Alter, die ihre große Liebe in der zweiten Lebenshälfte nur dank der Digitalisierung gefunden haben. Und das, also, aber nicht über Tinder, sondern das ging dann ums sich schreiben. Also so wie Isabel und Rohner und Regula Stempfli sich auch nur über Twitter kennengelernt haben, oder?
Oh ja, das stimmt. Du bist ein Internet-Date.
Eine Internetbekanntschaft. Isabel Rohner und Regula Stempfli sind Internetbekanntschaften. Also eben da auch gilt wieder die Unterscheidungskraft. Eben. Ich finde Plattformen wie Tinder eben sehr problematisch. Ich finde aber Plattformen, in denen du wie Hinge oder Bumble oder so, wo du dich wirklich übers Schreiben und auch nur mit einem Foto bewirbst quasi und so, finde ich durchaus bedenkenswert. So oder so, die jungen Menschen gehen wieder mehr raus und das ist doch eine gute Nachricht, oder?
Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Sie gehen mehr raus und potenziell, wenn sie 18 sind, gehen sie auch zur Wahl. Was für eine Überleitung.
Ja, ja doch, nee, das ist super. Unbedingt. Bring uns wieder politische Bildung. Bitte, bitte, bitte.
Am 9. Juni, wir haben schon darauf aufmerksam gemacht, ich mache es aber nochmal. Am 9. Juni steht die Europawahl an. Das heißt, das Europäische Parlament wird gewählt. Und da gibt es... Ach ja, Lustigkeiten durchaus, auch Schrecklichkeiten. Und zwar hat die FDP, die FDP Deutschland, ihre Spitzenkandidatin ja gekürt. Das ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann und in der vergangenen Woche die dazugehörige PR-Kampagne bekannt gegeben. Und da muss man wirklich sagen, ne, also der Markt wird es regeln, liebe FDP, und guckt man auf eure Kampagne, heißt das einfach, es ist ein Schrei Richtung Frauen, liebe Frauen, wählt uns nicht. Ne, oh, das ist die Aussage
was ist denn, das
der
ich
FDP.
Gar nicht, um Hast Gott du das nicht Willen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe es wahrscheinlich retweetet, aber ich bin eigentlich nur noch halbbatzig quasi in den sozialen Medien, weil ich sonst so viel zu tun habe. Erzähl.
Ja, aber du hast auch so recht. So, es gibt zwei, wie sagt man, Sujets in dieser Kampagne. Das erste zeigt Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die Headline über ihrem Gesicht lautet: Der Staatsmann unter den Frauen. Das heißt, für die FDP gilt offensichtlich immer noch das größte Kompliment, was man einer Frau machen kann, ist: Eigentlich bist du ein Mann.
Ja, das ist ja unterirdisch krass.
Und jetzt kommt das Zweite. Das Zweite
ist noch schlimmer.
Na, also nicht, sie sind schon beide einfach
Ich finde
so
natürlich Strack-Zimmermann großartig, gell? Also ich bin ein großer Fan von ihrer Art, wie sie auftritt, was sie sagt. Ich finde das so als Politikerin, boah, ist großartig. Nicht, dass ich die FDP jemals wählen würde, aber bei Strack-Zimmermann könnte ich mir das überlegen. Also was ist das Zweite?
Ja, das Fass machen wir nicht auf. Ich bleibe bei der Kampagne.
Ich habe mich aber da gerne mal geoutet, weil ich finde, das muss auch mal gesagt werden. Oh Göttin, jetzt klinge ich schon wieder so wie diese alten Boomer. Also, was ist das Zweite? Was ist das Zweite Sujet? Verletze mich, bitte.
Das Zweite Sujet ist auf ganz verschiedenen Ebenen schrecklich. Also, Jetzt muss ich überlegen, wie ich die Pointe am wenigsten versaue. Also nein, ich versaue die Pointe garantiert. Also Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wir müssen es uns vor Augen führen, ist Jahrgang 1958. Wer ist noch Jahrgang 1958? Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, und Marie-Agnes Strack-Zimmermann sind derselbe Jahrgang. Ich bitte, das zu reflektieren, wenn ich gleich die Headline verrate. Also auf dem zweiten Sujet, für die Spitzenkandidatin der deutschen Liberalen für die Europawahl 2024 steht Oma Courage.
Entschuldigung. Es ist so unterirdisch. Und vor allem, darf ich schnell was einfügen? Oma Courage, oder das spielt an auf Mutter Courage von Bertolt Brecht. Und jetzt halt dich, Isabel Rohner.
Ich kenne
das. Das von Elisabeth Hauptmann geschrieben wurde. Es ist erst kürzlich im neuesten Buch der Brechts Frauen ist festgelegt und nachgewiesen, dass beispielsweise die Drei-Groschen-Oper zu 80% von seiner damaligen, einer der 7 oder 8 bestehenden Lebensgefährtinnen, eben Elisabeth Hauptmann heißt sie, glaube ich, geschrieben wurde. Unter anderem auch die ganz einklingenden Verse und Songs der Drei-Groschen-Oper. Also da kannst du noch eine Ebene einfügen, oder? Und im Oma, ich kann es nicht ausstehen, das habe ich, weißt du, die Macht des richtigen Friseurs, oder? Vom Mädchen, von Kohls Mädchen ging es zu Mutti Merkel, der Frau ohne Kinder, jetzt bei einer Frau, die Oma. Also es ist so unterirdisch deutsch, die politische Kultur, die Werbekultur, dass ich echt, boah, danke für diese Beispiele.
Ich will zwei Punkte dazu noch sagen. In aller Klarheit, es ist nicht denkbar, eine Werbekampagne für Olaf Scholz, Opa Scholz.
Ja.
Oder Opa Respekt würde wahrscheinlich die SPD machen, ne? Das ist nicht denkbar. Zweiter Punkt, Oma Courage. Bitte, liebe FDP-Werbeagentur, lest mal Mutter Courage.
Ja.
Worum geht es denn bei Mutter Courage? Danke. Mutter Courage ist die Geschichte der Mutter Courage, die vom 30-jährigen Krieg profitiert, auf Kosten ihrer Kinder. Alle drei sterben. Es hinkt so sehr, dass
auf
es sich gar nicht mehr weiter bewegen kann.
Auf
es zeigt doch einfach Bildungsbürgertum AD. Ne? Also die sollen die FDP auch nicht mehr wählen. Also ich bin der Überzeugung, der Markt wird das regeln. Diese Kampagne ist eine Vollkatastrophe.
Eine Vollkatastrophe, und ich würde behaupten, dass eine KI diese Fehler nicht gemacht hätte. Also womit ich die Lanze breche für ChatGPT, den ich zum Teil wieder benutzt habe, um mein chaotisches Denken, das eigentlich ein wichtiges Denken ist für die Hannah Arendt Lectures, quasi zu strukturieren. Und eben einer KI wäre das nicht passiert. Würde ich jetzt mal sagen. Wir können es aber eingeben. Ich werde das als Versuch machen. Machen Sie mir eine Werbekampagne für Agnes Strack-Zimmermann. Ich werde dann darüber berichten, wahrscheinlich in einer meiner Medienkolumnen.
Ja, super, mach das. Ich
habe eine andere gute Nachricht, auch wegen Kolumnen. Ich habe eine Kolumne im Kleinen Report geschrieben zum unterschiedlichen Gebrauch von Wörtern. Und zwar die zwei Wörter, die ich auseinandernehme, sind Sexarbeit, Anführungszeichen, und Prostitution, ohne Anführungszeichen. Die Süddeutsche, der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk haben eine große Investigationsreportage vor 2 Wochen, glaube ich, geliefert über die Digitalisierung des Menschenhandels. Also eine sehr wichtige Investigativrecherche. Ich finde, sie hätte viel mehr in den Medien aufgenommen werden sollen, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ja auch da hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit den privaten Medien, eben mit der Süddeutschen, zusammengearbeitet hat. Also sie bringen Erschreckendes zutage, dass die Digitalisierung den Menschenhandel gerade in Europa kommerzialisiert und perfekt organisiert hat. Jetzt aber, und Sie zeigen das natürlich am Beispiel der Prostitution. Und ich habe in der Studie gesehen, respektive in der Reportage, und das brösele ich auf in der Kolumne, eben das Netz als Brutstätte für Menschenhandel und Ideologie. Weil immer, wenn es darum geht, Freiwilligkeit quasi zu definieren, reden sie von Sexarbeit ist gut und Prostitution ist bäh. Oder? Also immer, wenn es im Zusammenhang mit Menschenhandel geht, brauchen Sie den Begriff Prostitution, der übrigens der korrekte Begriff ist im Gesetz, Leute. Also es gibt keinen Sexarbeitsartikel irgendwo, nirgends. Und in der Schweiz schon gar nicht. Da behauptet das Schweizer Fernsehen auch immer quasi von Sexarbeit. Dabei ist es kantonal geregelt, oder? Also föderalistisch geregelt. Und da ist immer die Rede von Prostitution. Und ich fand das extrem wichtig, die Unterscheidung zwischen Sexarbeit und den realen Gefahren von Gewalt, Kriminalität und Diskriminierung von Frauen in der Prostitution ist eben wahnsinnig problematisch, und das zeigt auch der Artikel. Die Realität zeigt nämlich, dass Menschenhandel, zeigt auch der Artikel, und sexuelle Ausbeutung eng mit der Prostitution verbunden sind. Und es gibt keine Freiwilligkeit oder eben als eine sogenannte Sexarbeit. Und das fand ich mal wichtig als Sprechakt Ideologiekritik, die leider von den anderen Medien nicht aufgenommen wurde. Ich finde es wirklich hinterhältig, wie diese zwei Begriffe unterschiedlich benutzt werden. Ist schon krass, oder? Eben, immer wenn es um Menschenhandel geht, das ist dann die böse Prostitution. Und dann es sei eben schwierig zu unterscheiden bei den Wohnungen, ob jetzt das freiwillig oder nicht freiwillig ist. Es ist einfach klar, Prostitution muss verboten werden. Also wir müssen das nordische Modell lieber gestern einführen, als auf übermorgen warten.
Ja, wohl wahr. Ja, diese Entwicklung, Wörter, die in Gesetzen stehen, zu verändern und zu ersetzen, haben wir auch in mehreren anderen Bereichen. Das ist total wichtig, darauf auch sensibel zu sein. Mhm. Ich denke tatsächlich jetzt gerade an den letzte Woche veröffentlichten Jahresbericht der Amadeo Antonio Stiftung. Ja, genau. Über die wir auch schon berichtet haben, über die diese völlig frauenfeindliche, antidemokratische Meldestelle Antifeminismus läuft. Die haben jetzt ihren Jahresbericht veröffentlicht und darunter aufgezeigt, was bei ihnen an Meldungen, die sie als antifeministisch deklarieren, eingegangen sind. Und eine Kategorie sind tatsächlich sexarbeiterkritische Postings oder Äußerungen. Und das ist irre, weil damit verknüpft wird, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, was darunter fällt, aber da das für die eine Kategorie ist, verknüpfen sie, Feminismus ist sexarbeiterfreundlich oder sexarbeiterinnenfreundlich. Muss sein, qua Definition
muss
dieser
sein.
Stiftung.
Genau, wenn es Feminismus ist, dann ist es sexarbeiterinnenfreundlich.
Und
sehr
das
klug. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
ist manchmal ganz gut, solche Sachen nicht mitzubekommen. Ne? Aber das ist total perfide. Und um es in aller Deutlichkeit zu sagen, das ist frauenverachtend von dieser Stiftung.
Absolut.
Und es ist antifeministisch von dieser Stiftung.
Es ist demokratiefeindlich, frauenverachtend, es ist diskriminierend. Und es ist ganz wichtig, dass du das brauchst, dass du das bringst. Ich habe gesehen, dass die eine Publikation gemacht haben, was mich dann eben auf aktuelle Debatten auch des sogenannten Demokratiefördergesetz bringt. Hier, was wir hier sehen, liebe Menschen, was wir hier sehen, ist die sogenannte Kuratierung von Information, die sowohl in den sozialen Medien als auch in solchen Berichten stattfindet. Vor 10 Jahren hätte sich diese Stiftung nie getraut, sie wäre auch in der Luft zerrissen worden, wenn sie Antifeminismus definiert als sexarbeiterfeindliche. Ja, und das geht nicht.
Ja, du hast recht.
Oder feindlich, also antifeministisch. die gehören zwar zusammen, aber antifeministisch ist für diese verdammte Stiftung, die hochideologisch ist, hochfrauenfeindlich, in ganz vielen Bereichen und sich so einen progressiven Schein gibt und Mantel und dann eben mit Hunderttausenden von Euro unterstützt wird von unseren Steuergeldern. Das ist hochproblematisch. Die machen dasselbe wie TikTok, die Chinesen und chinesischen Kuratoren auf TikTok, um die Desinformation im Westen voranzutreiben, oder? Mhm. Und es ist also eben vor 10 Jahren wären sie völlig ins Leere gelaufen, eine derartige Definition von Feminismus zu bieten. Und, und heutzutage, in dieser postmodernen Beliebigkeit, werden Definitionen geliefert für Demokratie, für Feminismus, für Sozialdemokratie, für Wohlfahrtsstaat, für Gesundheitspolitik übrigens auch, die absolut demokratiefeindlich, menschenfeindlich, wirklichkeitsnicht bezogen und so weiter und so fort sind. Es ist eine Katastrophe. Ja. Es ist echt eine Katastrophe.
Total.
Es ist nur ein Nischenbereich. Weißt du, quasi die Amadeus-Stiftung, die interessiert jetzt niemanden wirklich, aber genau mit solchen Instrumenten und Institutionen werden die öffentlichen Institutionen, die vom Grundgesetz vorgesehen sind, um die Demokratie zu fördern und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der da ist, um die Meinungsbildung und die Freiheit und die Vielfalt zu garantieren in der Meinungsbildung, total unterwandert. Und das ist in den letzten 10 Jahren passiert. Und deshalb flippe ich hier so aus. Ich finde das echt unterirdisch. Und dass das in der Presse nicht als großer Skandal rumgehandelt wird, außer wahrscheinlich von den Rechtsextremen, oder? Das macht mich wahnsinnig.
So genannt, ne?
Naja, also rechtsextreme Medien sind rechtsextreme Medien. Also da, aber da wollen wir uns jetzt nicht streiten.
Ja, wobei, weißt du, also auch...
Heute wird alles faschistisch genannt.
Ja, und auch ja. Politik rechts, ich würde noch nicht mal sagen der Mitte.
Ja, genau.
Ist da durchaus alert.
Ist dann schon ein Nazi.
Du bringst das Stichwort Grundgesetz.
Ja.
Prostitution. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die in Studien erarbeitet wurde in den letzten beiden Jahren, widerspricht unserem Grundgesetz, weil es die Würde der Frauen nicht schützt. Und das ist die Aufgabe des Staates qua Grundgesetz.
Das ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen.
Und das
ist immer wieder wichtig.
Ja. Und da stellen wir uns jetzt mal vor, ne, man hat eine Stiftung und die sagt, alles, was etwas gegen Sexarbeit sagt, auch im Sinne von, wir wollen das nordische Modell, ne?
Ja.
Wir wollen Prostitution verbieten und Freier bestrafen, wäre antifeministisch, steht gegen die Würde des Menschen, die unantastbar ist.
Sehr klug. Wir sollten eigentlich eine eigene Stelle einrichten, um hier die Klagen zu formulieren. Weil da hast du eigentlich eine Beschwerde oder eine staatsrechtliche Beschwerde. Oder also wenn mit öffentlich-rechtlichen Geldern eine Studie unterstützt wird, die dem Grundgesetz 1:1 widerspricht. Stell dir vor, das wäre von der AfD wäre publiziert worden, ich versuche jetzt ganz schnell eine Analogie zu schaffen, dass Migrationsarbeit sei antidemokratisch, oder? Also oder irgendwie Weiterbildung mit Migration, oder? Sei antidemokratisch, weil das Grundgesetz ist für alle Staatsbürger und Bürgerinnen und so gültig. Schlechter Vergleich, aber du weißt, wohin ich zielen will. Dass der Aufschrei zu Recht überall in allen Medien aufgenommen worden wäre, währenddem die Antonia Amadeus Stiftung einfach einen Frauenhass nach dem anderen publizieren kann und auch das Grundgesetz quasi verletzen kann, ohne dass es einen großen Empörungsschrei gibt in der deutschen Presselandschaft.
Regelungen, Gesetze sind per se und müssen per se parteipolitisch neutral sein. Sie müssen so formuliert sein, dass sie von keiner Partei, ne, je nach Entwicklung der Verhältnisse in einer Demokratie, ausgenutzt werden können und antidemokratisch eingesetzt werden können. Und das ist auch so etwas, was gern vergessen wird. Mhm, Regelungen müssen eben immer für alle gelten und auch für alle gelten können.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Okay.
Wollen wir mal nach Frankreich gucken?
Oh, aber nicht in mein wunderschönes Frankreich.
Ah, doch, in dein doch. Wunderschönes Frankreich? Was
also gibt's was Negatives?
Weil du nein. Gebracht. Okay, nein, ja? Eigentlich ist es positiv.
Okay.
Es ist auf jeden Fall politisch hochinteressant und auch demokratiegeschichtlich und frauenpolitisch sehr interessant. Frankreich nimmt die Freiheit auf Abtreibung in die Verfassung auf. Das war jetzt viel in den Medien, auch rund um den Internationalen Frauentag. Auch im Kontext gleich, und den finde ich, ich sage es jetzt schon, sehr schwierig und sehr kritisch, dass direkt mehrere Vertreterinnen deutscher Parteien gesagt haben, das wollen wir auch. Jetzt hat Frankreich hat eine ganz, ganz andere Geschichte, wenn es um Abtreibung geht als Deutschland. Seit 1975 ist dort Abtreibung prinzipiell legal. In Deutschland ist Abtreibung strafbar für alle Beteiligten, aber unter gewissen Bedingungen straffrei. Das ist eine grundlegend andere andere Aussage. Was ich ganz spannend fand, sind zwei Punkte bei diesem Frankreich-Fall. Zum einen, dass in der Berichterstattung in Deutschland, ich habe mir echt vieles angeguckt, nie darauf hingewiesen ist, wird, dass das nicht heißt, dass jede Frau einfach immer abtreiben kann, ne, bis zum 8. Monat oder so. Das bedeutet das nicht.
Also in Deutschland jetzt oder in Frankreich?
In Frankreich.
In Frankreich,
in Frankreich.
Oh, okay.
Natürlich nicht. Ja. Ja. Und wenn man sich den Passus auch anguckt, der da in die Verfassung aufgenommen wird, ist es wirklich interessant. Also der heißt, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Das heißt, übersetzt, dass also in der Verfassung steht, dass das Gesetz, was es noch gibt neben der Verfassung, das Gesetz setzt die Konditionen fest, in denen die Freiheit, die garantierte Freiheit für Frauen, freiwillig abzutreiben, festgelegt wird. Und diese Rahmenbedingung, die bleibt in Frankreich, die ist seit 1975 auch relativ konstant geblieben, war lange bei 12 Wochen, die ersten 12 Wochen ist Abtreibung legal und seit vielen Jahren sind es 14 Wochen in Frankreich. Mhm. Das heißt, viele haben die dann, also, und ich finde selbstverständlich, es ist schon eine andere Ebene, so eine Freiheit, es ist kein Recht, es ist kein Roi, es ist eine Liberté-Garantie, das ist schwächer als ein Recht, in die Verfassung einzusetzen, wirkt auf eine größere Beständigkeit hin, dieser Freiheit. So, warum geht das nicht in Deutschland? Warum will ich das auch nicht in Deutschland? Es gab direkt einige Stimmen, die sagten, ah, wir müssten das Recht auf Abtreibung auch in der Verfassung festschreiben. A, ist völlig unrealistisch. B, ehrlich, Leute, ich traue es euch nicht zu. Ich traue es euch nicht zu. Denn momentan sind die Diskurse, die wir führen in Deutschland, so frauenfeindlich, dass ich wette, dass wenn so ein Vorschlag käme, er eben nicht wie in Frankreich la liberté garantie à la femme der Frauen festschreiben würde, sondern irgendein Geschwurbel von schwangeren Personen und alle, die sich als schwanger definieren. Mhm. Das halte ich für eine Diskussion, die völlig fehl am Platz ist in Deutschland. Und ich gehe inzwischen so weit, dass ich sage, die Regelung, die wir in Deutschland haben, die war schwer erkämpft. Na, das ist der sogenannte dritte Weg. Es bleibt illegal, aber unter gewissen Voraussetzungen bleiben die Frauen straffrei. Das war schwer, schwer, schwer erkämpft. Ich würde mir auch wünschen, dass es in Deutschland eine Regelung gäbe, die nicht im Strafgesetzbuch steht. Aber ich sehe momentan die Chance nicht und ich sehe den potenziellen Preis dieses Weges als viel zu hoch und als potenziell kontraproduktiv für die Frauen.
Definitiv, dem schließe ich mich an. Auch die Fristenlösung in der Schweiz ist auch im Strafrecht geregelt. Die ist sehr wichtig. Und ich sage immer, nur unter dem Einfluss der Globalisierung, vor allem auch der US-amerikanischen Debatten, quasi unsere gut funktionierenden Gesetze und Ordnungen anzugreifen, ist fahrlässig. Ich habe noch einen anderen Punkt, weshalb ich sehr ein großes Unbehagen habe gegenüber allen Regelungen, die Abtreibung, Gebären in quasi Freiheiten und Rechte fassen wollen, weil die Moden, die politische Kultur mit solchen Verfassungsgrundsätzen dann plötzlich eine Einschränkung ermöglicht oder eine Ausweitung der Regelungen ermöglicht. Also ich habe das am Beispiel der Schweizer Verfassung gezeigt. Also wenn jetzt, weil das war ein grüner, linksgrüner Vorschlag, eben auch ein Verfassungsartikel aufs Abtreibungsrecht zu formulieren. Und dann habe ich gesagt, ja, also das könnte ja dann sein, aber in 30 Jahren, dass dann gesundheitspolitisch, so wie wir das in der Pandemie auch erlebt haben, ganz viele Punkte dafür sprechen, dass die Frau, das Kind, ein gesundes Kind unbedingt austragen müsste, weil es quasi der Abbruch, der Schwangerschaftsabbruch der Frau viel mehr schadet, als quasi die Geburt, also das Kind bis zur Geburt auszutragen und dann adoptionswilligen Leihmuttereltern oder Adoptiveltern übergeben werden kann und soll. Und weil das gesundheitspolitisch so viel mehr Sinn macht als jeder Abbruch, oder? Weil jeder Abbruch hat auch noch gesundheitspolitische Risiken. Nach wie vor ist so. Und da warne ich einfach davor, weil ich habe realisiert in den letzten 20 Jahren, was unter dem Deckmantel von Gesundheitspolitik, welche Eingriffe in meinen Körper unter dem Deckmantel von Gesundheitspolitik direkt und in meine politischen, demokratischen Freiheiten, was da alles möglich ist. Also versteht ihr mich nicht falsch. Ich finde aber die biopolitischen Reduktionen, die wir im Westen in den demokratischen Ländern haben, finde ich verheerend, oder? Also ich habe jetzt gerade ganz viele Podcasts gehört über das neue Buch Bad Therapy von Ariel Schreier, also schlechte Therapie, die sie aufzeigt, wie im Rahmen der sogenannten Bildungs- und Gesundheitspolitik seit 20 Jahren quasi die Generationen eben der Zoomers und der Millennials depressiv gemacht werden durch schlechte Therapien. Und es ist so entscheidend, da wahnsinnig vorsichtig zu sein bei allen eugenischen Maßnahmen, sei es Gebären, Abtreibung, Vorsorge, also auch obligatorischer Impfausweis. Und all diese Dinge sind ethisch hoch sensible Bereiche und die müssen ganz klug diskutiert werden, ja, bevor man mit einer Hauruck-Aktion das einfach vom Tische legt. Ich möchte nur einen philosophischen Satz schnell bringen, den ich formuliere in den Hannah Arendt Lectures, der ganz wichtig ist in diesem Bereich. Moral und Ethik sind immer Antworten auf eine jeweils einzigartige Herausforderung der entsprechenden Zeit, der ethischen und wahrscheinlich unethischen Situation. Es sind keine einfach abstrakte Ideen, sondern sie entspringen aus konkreten menschlichen Erfahrungen innerhalb ihrer sozialen und politischen Kontexte. Und deshalb unterscheidet unsere Demokratie zwischen öffentlich und privat. Deshalb unterscheiden alle modernen Verfassungen und das Grundgesetz zwischen dem Eingriff, dem möglichen biopolitischen Eingriff quasi gesamtgesellschaftlich und privatgesellschaftlich. Und da müssen wir so aufpassen, weil die Pandemie hat hier alle Grenzen verschoben. Und ich bin nicht bereit, diese verschobenen Grenzen einfach so anzunehmen, verstehst du? Das ist
ja
mir ganz wichtig.
Das mir fällt da gerade was ein. Also diese Debatte um Freiheit, auch die französische Formulierung, Liberté, la Liberté Garantie. Jetzt bin ich würde mich selber immer als liberale Feministin definieren, ne? Aber der Freiheitsbegriff im Rechtskontext kann uns auch wirklich auf die Füße fallen, frauenpolitisch. Mhm. Ich mache mal ein konkretes Beispiel.
Super, ja, gerne.
Also ich werd immer wieder gerne gefragt, ne, wann sind denn Männer und Frauen gleichberechtigt? Dann komme ich immer mit meiner Definition von Hedwig Dohm. Gleichberechtigt sind Männer und Frauen, wenn sie sozial, ökonomisch und rechtlich gleichberechtigt sind. Rechtlich, guckt man sich das an, ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten 100 Jahren, ne, für die Frauen. Aber was bedeutet rechtlich gleichberechtigt sein? Natürlich zum einen gibt es Gesetze, die Frauen diskriminieren, ne? Das wäre ein Indiz, aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, Gesetze haben nicht in erster Linie die Möglichkeit, Menschen einzuschränken, sondern auch zu schützen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, es kann nicht sein, als Argument für eine rechtliche Gleichberechtigung zu sagen, ja, aber also Frauen müssen wirklich alles machen können mit ihrem Körper, was momentan gerade passiert. Sie müssen deswegen auch als fröhliche Prostituierte und fröhliche Leihmütter arbeiten können. Das ist Teil ihrer Entfaltung. Das ist total frauenverachtend und aus meiner tiefsten Überzeugung auch gegen den Sinn und Zweck des Grundgesetzes.
Definitiv.
Und gegen die Festschreibung der Würde des Menschen.
Definitiv.
Und genau diese Gefahr sehe ich bei mehreren, du nennst es sehr klug, also würde ich übernehmen, versuchen, wenn ich dran denke, biopolitischen Kontexten.
Ne? Ja.
Und darauf müssen wir wahnsinnig achten. Denn
und diese biopolitischen Kontexte hängen eins zu eins mit dem technischen Fortschritt oder Rückschritt, aber technischen Möglichkeiten für die Gesellschaften und die Gemeinschaften zusammen. Oder? Und das gilt es zu bedenken. Nur weil unsere digitalen Sprechakte mittels Algorithmen quasi so automatisch repetiert werden, dass sie eine eigene Realität konstruieren, heißt es nicht, dass diese fiktive Ideologie, Sprechakte, links, rechts, extreme Polarisierung und so, auch in Wirklichkeit stattfinden, respektive es geht nicht an, quasi theoretisch Biopolitik so zu definieren, mit den entlang der neuen technischen Möglichkeiten, um dann eben auch zu argumentieren, ja, die technischen Möglichkeiten bestehen ja, und dann quasi dies auf die Wirklichkeit von Frauen und Männern, also von Menschen, von Lebewesen, von Kindern und Tieren, also dass diese Theorie quasi auf unsere realen Körper überstülpt wird. Ich gebe dir ein Beispiel mit der Einführung der Pille. Als die Pille eingeführt wurde, haben die damaligen Erfinderinnen und Erfinder natürlich nur dann gedacht daran, das war auch das Argument, weshalb Pille überall verschrieben wurde, ohne zum Beispiel Langzeitstudien zu haben, dass die Lust der Frauen verringert, dass die Hormone einen wesentlichen Bestandteil für Frauen einnehmen, dass die Hormone tatsächlich aus Frauen auch Zombies machen können oder dass die überhaupt den Sex überhaupt nicht so spüren, wie sie will. Also ohne eine frauenspezifische Hormonforschung auch zu haben, sondern es war ein Experiment am lebenden Menschen. Dann haben sie aber gesagt, ja, so werden ungewünschte Schwangerschaften verhindert. Und das war ganz wichtig, es hat eine große Befreiung gebracht. Einfach eine Klammerbemerkung von mir ist, Kondome haben schon immer unerwünschte Schwangerschaften verhindert. Oder? Es ist ja wirklich sehr, sehr erstaunlich, weshalb quasi der freie Sex, also das Recht auf freie Sexualität, nicht mit einer Kondomspflicht auch argumentativ vereinigt wurde. Und diese Freiheit, was sie aber nicht damit gerechnet haben, ist, dass diese sexuelle Befreiung die Menschen dann so, also dass das Sexualverhalten von Menschen völlig verändert wurde. Und zwar zu Ungunsten der Frauen. Und dass wir erst jetzt, 60 Jahre nach der Erfindung der Pille, darüber wirklich zu nachdenken beginnen, was bedeuten eigentlich technische Innovationen im Hinblick auf Geschlecht, im Hinblick auf die Frauen. Isabel Rohner, du hast letzte Woche eines der besten Beispiele gebracht, punkto Marihuana, also das neue sogenannte Cannabis-Gesetz oder Liberalisierung oder was auch immer. Hier noch eine Klammerbemerkung, ich war gerade bei meiner Ärztin und ich bin auch für die Ärzteschaft teilweise tätig. Es gibt keinen schlechteren Gesundheitsminister als den amtierenden Lauterbach, laut der Ärzteschaft, die ich berate. Das hat mich wahnsinnig erstaunt. Da gibt es großen Widerstand dagegen. Und du, Isabel, hast letzte Woche extrem, also die letzte Sendung, die letzte Folge, extrem gut aufgezeigt, wie eben Gesetze sehr geschlechtsspezifisch sein können. Und bei der Biopolitik und der Technologiepolitik gilt das noch viel mehr. Die sind also alle technologischen Innovationen müssten in mehreren Bänden untersucht werden, was das für die Frauen bedeutet hat, ob das ein Fortschritt oder Rückschritt der Freiheiten, der Freiheit frei zu sein und der Rechte, Recht zu haben, Rechte zu haben. Oder wie du sagst im Grundgesetz, auch das Recht auf Schutz verletzt. Ja. Und das sind die Assoziationen, die du jetzt in mir hervorgerufen hast durch die französische Abtreibungsdiskussion.
Ja, und weißt du, Ende des oder im nächsten, irgendwann im Laufe des April soll ja diese Kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt worden ist, ihre Empfehlungen veröffentlichen. Da wurden ja Dinge zusammengepackt, sehr bewusst zusammengepackt, die nicht zusammengehören. Also zum einen Liberalisierung des Rechts auf oder der Abtreibung plus Liberalisierung der sogenannten Leihmutterschaft und der sogenannten Eizellenspende. Das passt alles überhaupt nicht zusammen und das ist total brandgefährlich.
Das ist brandgefährlich. Ich finde, aber ich möchte gerne noch dabei bleiben, obwohl ich eigentlich angekündigt habe, ich möchte über die Weltpolitik reden. Aber da sind wir eigentlich
bei der Welt. Hast du gar nicht angekündigt. Ich bin aber sehr gespannt.
Ich habe mir selber angekündigt, ich wollte Weltpolitik machen und jetzt mache ich Weltpolitik am Beispiel der Biopolitik. Oder? Also du hast mehrere Vorschläge in Deutschland. Deutschland ist immer führend, wenn es darum geht, die genau falschen Politiken zu thematisieren. Weißt du, wieso, dass ich das auch sage? Das sage ich auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, das sage ich im Hinblick auf den Nahost-Konflikt. Aber ich möchte bei der Biopolitik kurz bleiben, die du angesprochen hast. Es gibt eben die Verbindung der Grünen, Sprechaktpolitikerinnen mit den sogenannten neoliberalen oder liberalen FDPler, also Marco Buschmann und Lisa Paus als personifizierte Böse in diesen eugenischen Diskursen. Diese Kombination von diesen beiden ist absolut verheerend für die für das deutsche Grundgesetz. Also im sogenannten Selbstbestimmungsgesetz haben wir schon mehrmals festgestellt, dass hier die Loslösung von der Wirklichkeit und Wahrheit als Gesetz formuliert werden soll, mit einer Strafandrohung des falschen Genders beispielsweise. Es soll die Wirklichkeit und Wahrheit auch ausgelöscht werden in dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Du hast da sicher noch bessere Beispiele. Das sogenannte Abstammungsgesetz, das Marco Buschmann der FDP verändern will, also er wirklich einer der ganz, ganz üblen, hinterhältigen, eugenischen, biopolitischen Vorschläge, das soll eigentlich, und da sind wir wieder im Trend der Zeit, die enge Verbundenheit von Eltern, ich sage jetzt mal Eltern, damit die Männer sich auch eingeschlossen fühlen, von Eltern und ihren Kindern, ihren biologischen Kindern total kappen. Oder? Das, was mehr und mehr passiert, und vor allem soll es die Einheit von Mutter und Kind, die Wirklichkeit und Wahrheit ist, die Erfahrung ist, die soll wirklich durchgeschnitten werden. Und zwar nicht mit der Nabelschnur, sondern schon bei der Konzeption
der Kannst Kinder. Du zwei Sätze sagen, was geplant ist? Also das ist ja ein Gesetzesvorhaben, was aktuell nur in Eckwerten vorliegt.
Genau.
Ne? Es gibt noch keinen Referentenentwurf.
Ja, genau.
Aber das Vorhaben, also kannst du zwei Sätze dazu sagen?
Ich muss es gerade schnell nachgucken. Modernisierung, genau. Und das Bundesamt für Justiz, das ist ja auch das Hinterhältige, formuliert dies als, Zitat, Modernisierung von Abstammungs- und Kindschaftsrecht, oder?
Kindschaft.
Leute, wer ist doch niemand? Genau, Kindschaft, danke, Isabel Rohner. Du hörst ja gut zu. Schon das Kindschaft, das ist wie menstruierende Personen, oder? Also da beginnt's. Das ist die totalitäre Sprechaktideologie auf uns Menschen übergestülpt, inkarniert, biopolitisch mittels QR-Code eintätowiert, Leute. Es ist ein Skandal. Also, es nennt sich Modernisierung. Wer ist schon gegen Modernisierung?
Ja.
Er hat zwei Eckpunktepapiere zur Modernisierung des Familienrechts. Kindschaftsrecht, genau, mit Vorschlägen für neue, Zitat, Regeln im Sorge-, Umgangs- und Adoptionsrecht sowie, und es geht dann eben nicht mehr um die Elternschaft, genau, insbesondere Kinder in Trennungsfamilien, Patchwork und Regenbogenfamilien und nicht ehelichen Lebensgemeinschaften sollen von der vorgeschlagenen Neuregelung profitieren, auf Kosten der Frauen, auf Kosten der biologischen Eltern. Und so macht er, ich bin es wirklich am Nachlesen, tut mir leid, mit der Reform des Abstammungsrechts wollen wir die bestehenden Benachteiligungen von gleichgeschlechtlichen Paaren und ihren Kindern beseitigen. Kinder, die in eine Partnerschaft von zwei Frauen geboren werden, dürfen nicht schlechter gestellt sein als Kinder, die in eine Partnerschaft von Mann und Frau geboren werden. Sie sollen von Geburt an immer beide Elternteile haben. Das war es, genau. Mhm. Kinder haben ein Recht auf mehrere Elternteile. Jetzt war es, genau. Mhm. Es war die Mehrelternschaft, wo ich völlig ausgeflippt bin.
Ja, aber und potenziell natürlich auch die Festschreibung von Elternschaft jenseits von Abstammung. Ne?
Richtig.
Und potenziell auch vor Geburt.
Also ja,
weiß
absolut.
Man nicht, weil es ist nicht ausformuliert. Ne?
Genau,
das sind
also mehr
die Möglichkeiten, die sich da bieten.
Genau, mehr Rechtssicherheit für Samenspenden. Oder es soll und vor der Zeugung eines Kindes soll vereinbart werden können, wer neben der Frau, die das Kind geboren hat, Vater oder Mutter des Kindes werden soll. Mhm. Leute, das ist eine eugenische Neudefinition von Mutter. Die Mutter ist immer die, die das Kind geboren hat. Und liebe Hörer und Hörerinnen, ich kann Ihnen versichern, das macht auch Sinn. Egal welche Sprechaktinformationen ich als Samen und als Ei gekriegt habe, als Frau, die 9 Monate, 40 Wochen bis gut 40 Wochen, manchmal 42 Wochen, in meinem Leib ein Kind als Einheit mit meinem Körper trage, ein Kind unter dem Herzen trage. Mutter ist immer diejenige, die fast ein Jahr lang dieses Kind in sich getragen hat. Das ist sowas von krass, was im Moment passiert, nämlich diese ideologische Loslösung, oder die ich ja auf der digitalen Ebene sehe, auf der kodierten Ebene, auf der technischen Ebene, die totale Loslösung von der Wirklichkeit und Wahrheit, jetzt auch für den Körper, für den menschlichen Körper, gesetzlich in Deutschland verankern zu wollen. Es ist Katastrophe.
Es ist eine Katastrophe und es würde natürlich, wenn dieses Gesetz durchkäme, Klammer, ich glaube das nicht, ich will das auch nicht glauben, würde es auch vorbereiten, neue Regelungen zur Liberalisierung zur Legalisierung der sogenannten Leihmutterschaft.
Es ist, ne? Es ist nur für das gedacht,
und,
absolut.
Und das ist, weißt du, was ich momentan wahrnehme, ist, es ist uns, Feministinnen und auch Feministen, gelungen, durch Sprengung der No-Debate, die eigentlich
gewollt
wurde.
No-Debate, genau.
No-Debate, wir sollen nicht drüber gesprochen werden.
Ja.
Bloß keine Debatte. Aber es ist uns gelungen, den Plan zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz zu sprengen.
Ja.
Das Ding ist momentan im parlamentarischen Verfahren und wahrscheinlich bleibt es da einfach stecken. Ich hoffe es.
Es muss stecken bleiben. Wir müssen weiterschreiben. Also so wie ich von meinen Hörern und Hörerinnen gehört habe, die geben mir immer Kopien. Also die schreiben wie wild. Bitte weiterschreiben. Bitte weiter den Abgeordneten
schreiben. Ich habe so tolle Mails bekommen von zum Teil ganz, ganz, ganz FDP-nahen FDP-Mitgliedern, Männern, die mir ihre Mails zur Kenntnis geschickt haben, die sie den Mitgliedern der FDP-Bundestagsfraktion geschrieben haben.
Ja,
und das ist so gut und so toll. Also wirklich alle dranbleiben. Aber ich glaube wirklich, wir sind da auf einem guten Weg und das liegt daran, dass wir uns alle die Finger wund getippt und die Zungen müde geredet haben, ne? Weil wir immer wieder auf die Probleme hingewiesen haben und das Fehlen jeglicher Folgenabschätzung. Ne? Also, und was ich jetzt wahrnehme, ist, dass Teile dieser Ideologie jetzt aber in anderen Gesetzesvorhaben versucht wird unterzubringen.
Ja.
Und
ja,
diese Strategie ist natürlich die totale Ermüdungsstrategie, weil wir auf viel mehr Vorhaben jetzt achten müssen. Und selbst das kleine Teilchen, was jetzt da und da drin ist, ist im Kontext dieses Gesetzes vielleicht nicht so tragisch, aber im Kontext eines Größeren eben dann schon. Und diese, wie sagt man, Salamitaktik eigentlich.
Genau, das ist die Salamitaktik.
Ist sehr zermürbend. Ganz zermürbend. Und ich setze da wirklich auf die tiefe Zerstrittenheit der aktuellen Regierung in Deutschland, die es eben für jedes Gesetz jetzt wahnsinnig schwer macht, damit irgendwie Land zu gewinnen.
Ne? Ja, und ich setze eigentlich auf Neuwahlen. Aber ich möchte noch auf die, was du erwähnt hast, diese No-Debate. Das ist etwas, was mich unendlich umtreibt. Und ich tatsächlich auch sehe im Filterbubble, ich bin jetzt wieder so viel unterwegs, dass ich auch in der Wirklichkeit und Wahrheit angekommen bin. Und ich habe wirklich gute Kolleginnen und Kollegen. Und die schauen mich voller Entsetzen an, wenn ich dann so schnell eine Nebenbemerkung mache und sage, du, das ist ganz eine schlimme Sprechaktpolitikerin, vertrau dir nicht. Oder? Also sei es im Diskurs über Ukraine, sei es im Diskurs über den Nahen Osten. Oder? Die mich dann total schockiert anschauen und sagen, was redest du jetzt wie mit den Rechten? Und dann, weil wir ja befreundet sind, und das ist mir jetzt wirklich ganz oft passiert, habe ich Zeit, knapp 7 Minuten zu erklären. Innerlich bin ich zwar wahnsinnig wütend, dass die alle die Podcasts nicht hören, aber ich habe dann knapp 7 Minuten Zeit zu erklären, was Isabel Rohner und Regula Stempfli in den letzten dreieinhalb Jahren entwickelt haben. Und zwar im gemeinsamen Gespräch entwickelt haben, was bedeutet das für die Frauen? Was bedeutet das für unsere Demokratie? Und die Demokratie misst sich immer an den Frauen. Ja. Und da habe ich eben realisiert, dass die Ampel unfassbar, überhaupt die Linken wahnsinnig geschickt daran sind, Sprechakt politisch Verfahren, Gesetze, Vorschläge zu machen, die quasi in der Sprache gut klingen, die aber genau wie Orwell Neusprech oder die die einen Abgrund auftun, die jegliche Demokratie außer Kraft setzt. Und da war mir, also und was ich eben da sagen wollte, die Täter, also diese Filterbubble, das sind alles Täter für mich. Also Marco Buschmann ist definitiv ein Täter. Mit solchen Vorschlägen, es ist eine Katastrophe. Er sagt dann auch, wer sich als Vater fühlt, muss das Recht haben zu klagen auf Vaterschaft. Wer sich als Vater fühlt. Es ist eine totale Entrechtlichung der Mütter. Und das hat kein Mensch hat das aufgenommen. In den Medien, oder? Und eben die Täter und Täterinnen machen sich dadurch durch Täter und Täterinnen, weil sie sich jeglicher Einsicht in ihre Taten verschließen. Also keine Argumentation haben. Da bin ich wieder bei Hannah Arendt. Es fehlt das Gewissen. das Wissen um die Tat. Mein Geist ist meine Zeugin. Mein Herz sagt mir, was zu tun sei. Es ist eine ausgezeichnete Zeugin. Conscire und conscientia, dieses Mitwissen, heißt, ich weiß es mit mir zusammen. Ich lege mir selber auch Rechenschaft ab dessen, was ich in der Öffentlichkeit tue. Alles Hannah Arendt. Sin ADNI, es ist das Bewissensein, das Bewusstsein. Wenn wir vor Gericht stehen, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, leisten wir eigentlich einen Eid immer wieder, der uns daran erinnern soll, dass wir der Göttin, der Gemeinschaft, der Richterinnen, unserer gemeinschaftlichen Ordnung, die wir uns gegeben haben, außer wir ändern sie, als Zeuginnen auch dastehen. Das war mir wichtig, heute mal zu sagen, dass dieses Selbstgespräch, dass kein Mensch entlastet ist vom Selbstgespräch mit dem Gewissen, egal welcher Politik, Verband und Verein sie angehört, sich Rechenschaft geben muss, was ist da vorhanden und welchen Widerstand muss ich leisten. Und hier ist ein ganz wichtiger
Herausforderung.
Punkt.
Ja? Hat eine Herausforderung, denn diejenigen, die handeln,
ja,
das gehört zutiefst zum menschlichen Wesen, tun das, weil sie denken, sie machen das Richtige. Weißt du? Und dann wird eben eine Selbstreflexion sehr, sehr schwierig.
Naja, sie aber wird, also du, also bei mir, also eben, vielleicht mache ich den Fehler, dass ich von mir ausgehe. Ich handle. Aber jedes Handeln, das ich, und ich habe gehandelt und schon völlig und realisiert, je länger, je mehr übrigens, erstaunlicherweise, was ich nie gedacht hätte, dass ich die letzten 20 Jahre gewisse Überzeugungen, die ich hatte, die ich dann quasi auch in Handlungen, da war ich ziemlich gut, weil es immer für die Demokratie war, also auch in meinem politischen Lobbying, oder? Mhm. Aber zum Beispiel viele Überzeugungen von mir ich bin sehr bewusst darin, mir immer wieder Rechenschaft abzugeben, ist das gut oder böse? Und es ist tatsächlich wichtig, eine Unterscheidungskraft zwischen gut und böse.
Aber die Frage ist
oder
leider,
Ambivalenz.
Ich bin voll bei dir und ich finde, dass da bist du ein Vorbild, wenn du das tust und auch wenn es dir gelingt. Das Perfide an den Debatten ist, dass all diese Vorhaben, Änderung Abstammungsrecht, Änderung des sogenannten immer Demokratiefördergesetzes, unter der Prämisse stattfindet, und das glaube ich tatsächlich, wir machen etwas Gutes. Und weil es gut ist, müssen uns alle folgen. Und wer dagegen ist, ist eben, Entschuldigung, rechtsextrem.
Das ist
perfide.
Das
führt ja dazu, dass über ganz viele Themen nicht gesprochen wurde und medial auch nicht gesprochen werden sollte, ganz, ganz lang. Und das ist diese No-Debate. Das führte dazu, dass diese ganzen Feministinnen und auch Feministen, die es trotzdem getan haben, erstmal völlig beschimpft wurden und gesagt haben, dass das, was du da machst, ist daneben. Oder es ist eine Verschwörungstheorie, was ich wahnsinnig perfide finde. Ne? Mhm. Zu sagen, was du da sagst, das stimmt doch gar nicht.
Das passiert doch gar nicht.
Und es war eine Entwicklung von, ich würde mal sagen, 2 sehr intensiven Jahren, eher 3, wo sich das geändert hat. Wo auch jetzt langsam mediale Berichterstattung stattfindet und man feststellt, auch mit Blick auf das Ausland, was die Feministinnen gesagt haben, das stimmt ja alles. Ja, und wovor sie gewarnt haben, das ist alles, das ist in anderen Ländern, die eben diesen Prozess vor 10 Jahren gemacht haben, ist das eingetreten.
Aber weißt du, das ist perfide. Also diese ich habe es ja definiert politologisch und ich finde immer noch, das ist nicht nur die Schweigespirale von Nölle Neumann, sondern die Blindspirale, die ich im kodierten Kontext oder in den ständigen Wiederholungen von Bildern, so wie wenn du eine Lüge 1000-mal wiederholst, dann glaubst du sie. Also weißt du, es reicht, die Wiederholung reicht eigentlich, um Wahrheit zu schaffen. Das ist das Perfide am menschlichen Gehirn. Oder? Und diese No-Debate, diese Schweigespirale, diese Blindspirale, in der wir stecken, die ist natürlich seit den sozialen Medien, also und seit der Wahl von Donald Trump 2016 ist es total durchgecrashed. Und deshalb habe ich das Buch Trumpism geschrieben, das überall quasi zitiert wird, ohne mich zu zitieren. Und genau das passiert uns Frauen, die wir unsere Karriere riskiert haben. Ganz viele Frauen wurden entlassen in der Cancel Culture vor drei Jahren, die eben die sogenannte Selbstbestimmung, sogenannte Leihmutterschaft, sogenannte Sexarbeit kritisiert haben. Die haben alle ihren Job verloren. Jetzt, also wirklich, das sind die
nicht alle, aber viele.
Aber sehr viele. Also viele. Nicht Bekannte, oder? Also ja. Nicht so Bekannte. Und was besonders perfide ist, oder? Ist, dass die New York Times jetzt beispielsweise einen großen Artikel bringt über die wahnsinnige Gefährlichkeit von Pubertätsblockern bei Kleinkindern, also bei Kindern, oder? Und bringt es so und entschuldigt sich nicht seitenlang bei all den Wissenschaftlerinnen, Biologinnen, Professorinnen, Medizinerinnen, die das vor drei Jahren gesagt haben und zum Teil ihren Job verloren haben. Ja. Und das geht gar nicht, oder?
Weißt du, ich habe gerade ein Zitat von Hannah Arendt im Kopf, beziehungsweise ich habe es gerade rausgesucht, was erschreckend zu dieser Situation passt und erschreckend modern ist. Und ich bringe das jetzt mal gerade. Die größte Gefahr der Moderne geht nicht von der Anziehungskraft nationalistischer oder rassistischer Ideologien aus, sondern von dem Verlust an Wirklichkeit. Wenn der Widerstand durch Wirklichkeit fehlt, dann wird prinzipiell alles möglich. Genau. Hannah Arendt, das ist schon irre. Ne?
Ja, ja.
Also sie beschreibt ihre damalige Zeit, aber sie beschreibt auch unsere jetzige
Zeit. Sie beschreibt unsere jetzige Zeit. Deshalb halte ich ja die Elemente und Ursprünge digitaler Totalitarismen genau immer wieder entlang dem Graben zwischen Sprechakten, Theorie und Wahrheit und Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit lässt sich immer nur unter lebenden Menschen im Bewusstsein der verstorbenen Menschen und der Geschichte miteinander aushandeln und gestalten. Sie ist aber extrem wichtig. Und wenn der Graben zwischen Theorie, also Ismen und Ideologien und der Wirklichkeit und Wahrheit dessen, was Menschen wirklich erleben, also wie im Stalinismus, den Massenmord an ehemaligen Weggefährtinnen und Weggefährten, die Vernichtung der Ukrainer und Ukrainerinnen beispielsweise. Wenn hier diese Graben so groß ist, dass es nur noch alles nur noch Fake News ist, dass es eine totalitäres Lügengebilde ist dessen, was das Regime sagt und macht, eben weißt dieses Neusprech. Und wenn dieser Graben so groß wird, dass wir da in totalitären, das ist ein Kennzeichen der Totalität. Und deshalb bin ich auch immer so dagegen, wenn die Leute sich streiten oder so, das ist eine Lüge, das ist Wahrheit, das ist Fakten, das ist nicht Fakten. Es geht nicht um die Wahrheitssuche, Leute. Es geht um die Wirklichkeit.
Es geht um die Wirklichkeit. Ja. Und weißt du, ich war in den letzten 10 Tagen auf Hedwig-Dom-Tournee. Ich hatte 3 Veranstaltungen mit meinem Trio und eine Veranstaltung hier in Berlin in Neukölln solo. Und das war so schön und es hat mir so viel Energie gegeben. Also 4 Veranstaltungen, 4-mal ausverkauft, 4 Toll. Völlig unterschiedlich Settings. Aber es war so toll, in Kontakt mit der Wirklichkeit zu stehen. Und ich, weißt du, das hat mich so beflügelt. Es gibt so viele engagierte, tolle Frauen in diesem Land. Es gibt auch ein paar tolle Männer. Aber bei diesen, es ist so toll und es ist so grandios, wie unterschiedlich diese Frauen sind, wie sie sich unterschiedlich auch organisieren, in Vereinen, in Frauenbündnissen oder auch zum Teil parteipolitisch, zum Teil in Initiativen für lesbische Sichtbarkeit, in Kirchen, Kirchenarbeit machen. Und das ist, es ist so eine Kraft in diesem Land da und so viel weibliche Wirklichkeit.
Ah, ja, ja. Die unbedingt
grandios.
Die unbedingt mediale Sichtbarkeit braucht. unbedingt diese vermittelte Sichtbarkeit, die eben in den automatisch generierten Codes und den analogen wie sozialen Medien viel zu wenig stattfindet.
Ja, und die so im krassen Gegensatz steht zu vielen politischen Diskursen. Ich erinnere mich, vor einer Woche oder in den letzten zwei Wochen gab es eine Rede im Abgeordnetenhaus von Berlin, wo eine linke Abgeordnete tatsächlich von Penisträgerinnen und Penisträgern sprach, wo ich dachte, ich will gar keine Penis tragen. Ich finde das total unpraktisch, wenn ich mir das vorstelle, wie ich da durch die Stadt gehe und mehrere Penisse trage.
Ja, ja.
Aber es ist so dieser absolute Diskrepanz, genau.
Diese absolute Abgehobenheit. So, und ich möchte nur ganz zwei Zitate bringen. Das wird uns alle ein bisschen niederbringen. Aber für mich ist es ganz wichtig, punkto Weltpolitik, was ich schon längst sagen will. Weil das ist echt wichtig. Mhm. Für mich, Leute, ist jeder Tag seit dem 7. Oktober 2023 ein 7. Oktober, solange die Geiseln nicht frei sind.
Ja.
Erstens. Zweitens, für mich ist jeder Tag der 24. Februar 2022 beim Überfall der Russen auf unsere westliche Zivilisation, auf unsere Ukraine, solange die Russen nicht abziehen. Und das sind so Hannah Arendt-Erkenntnisse für mein Leben. Deshalb bin ich oft ziemlich niedergeschlagen. Aber für mich ist das entscheidend, dass das, was passiert ist, nicht einfach quasi im Raum der Zeit aufgeweicht und ach ja, wie der Papst sagt, die Ukraine soll doch die weiße Fahne wedeln. Das sagt der Papst nur um die Macht der katholischen Kirche mit der orthodoxen Kirche. Das ist übrigens ein ganz unheiliges Bündnis, Leute, das da stattfindet. Das hat er nur gesagt, um diese Gruppen zu bedienen, die überall behaupten, als Russland-Unterstützung im Ukraine-Krieg, da die Russen sind die einzigen, die die westliche christliche Zivilisation gegen diese Modernisten unterstützen. Das habe ich nirgendwo in den Medien gelesen und das finde ich so krass. Dabei ist es so klar, es geht um das Konkordat der katholischen Kirche mit den Diktaturen und Autokraten, wie die katholische Kirche das schon mit Mussolini 2022 im Lateranvertrag und mit Hitler 1933 oder 36, weiß ich jetzt nicht gerade, mit Hitler auch geschlossen hat. Und das war mir wichtig, hier mal in die Podcastin auch zu sagen. Ein bisschen outside of the bubble, aber für mich ist es echt entscheidend mit der Wahrheit und Wirklichkeit. Für mich ist jeder Tag seit dem 7. Oktober 2023 ein 7. Oktober, an dem die Geiseln nicht frei sind.
Ein großes Thema, was du eröffnest, was wir wieder aufnehmen werden. Und bis dahin gehen wir in die Wirklichkeit und feiern die Frauen in der Wirklichkeit und vernetzen uns mit den Frauen in der Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit ist das, was uns auch gegen Ideologien schützt.
Absolut.
Auf das Gute in der Welt. Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.